Heute zu Gast im Podcast ist der Markus, Founder von Limb.io.
Deswegen ist unser Ziel immer, in jeder Strategie so schnell wie möglich irgendjemanden vor ein echtes System zu bekommen. Das ist immer der Entscheidungspunkt. Also da haben wir haben es irgendwann mal ausgerechnet, ich glaube 92% der Termine, die wir je hatten. Also ob das jetzt wirklich ein Investortermin ist, ob das ein Sportverband ist, der sagt, das wollen wir uns angucken, oder irgendwie einfach nur ein Rektor, der sagt, ich möchte mir das für die Schule anschaffen, führen zum Abschluss bei uns.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Heute habe ich euch den Markus von Limb.io mitgebracht. Und Limb.io ist eine Spielkonsole, die Fitness mit Spaß verbindet. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, hey, normalerweise sprechen wir immer über SaaS, über Apps und Plattformen. Das ist richtig. Limb.io schafft tatsächlich ein Ökosystem rund um diese Spielekonsole. Das heißt, es gibt auch ziemlich viele Gaming-Apps und es werden langfristig mal mehr Gaming-Apps auch dann entwickelt. Darüber sprechen wir dann auch im Podcast. Aber von Anfang an, wir grasen heute ziemlich viele sehr interessante Themen ab. Also fangen an, erstmal darüber zu sprechen, wie sie gestartet sind, und Markus erzählt uns mehr darüber, praktisch wie sie Kickstarter ganz geschickt für sich genutzt haben, um wirklich eine erste Marktvalidierung zu erfahren, und erzählt uns tatsächlich, wie so eine Kickstarter-Kampagne am besten strukturiert werden sollte, was deren Learnings sind, und anschließend gehen wir wirklich darauf ein, was bedeutet es eigentlich mit Werbeagenturen zusammenzuarbeiten und warum sie sich dagegen entschieden haben. Und dann gehen wir tatsächlich auch auf zwei Themen ein, die wir noch nicht so in unserem Podcast behandelt haben oder nicht in der Tiefe. Zum einen ist es einmal TikTok und wie wichtig TikTok heute auch im Bereich B2C und B2B Sales sein kann. Und er berichtet auch davon, was für Auswirkungen es haben kann, tatsächlich an einem TV-Format wie Die Höhle der Löwen teilzunehmen, und was das für Auswirkungen für sie tatsächlich hatte, was Seitenaufrufe anging. Und insgesamt grasen wir einfach ziemlich viele verschiedene unterschiedliche Thematiken ab, die mega spannend sind, und deshalb wünsche ich euch einfach viel Spaß, und jetzt geht's ab in die Episode. Hi Markus, freut mich riesig, dass du heute hier bist. Stell du dich mal gerne vor und gerne auch dein Unternehmen. Ich habe dich auch schon vorher eingeleitet, aber es ist immer erfrischend, einfach mal deine Perspektive zu hören.
Wunderbar. Ja, schön, dass ich da sein darf. Freut mich total. Ja, Markus Kern, fast 40 Jahre alt. Mein Background ist eigentlich so im Bereich Events, Shows, Design. Habe aber vor knapp 6 Jahren ein Startup gegründet, was sich um Sport und Gaming kümmert. Also wir motivieren sozusagen Leute mit Gaming dazu, auch mal ein bisschen ihren Workout in den Alltag zu integrieren. Macht alles eine Menge Spaß. Kann man sich vorstellen wie eine Wii, nur für echten Sport. Und ja, da haben wir richtig wilde Sachen bis jetzt gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, was du mich gleich fragst.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben heute echt ein paar spannende Themen. Ein spannendes Thema wird auf jeden Fall auch die Höhle der Löwen sein. Genau, beschreib einfach mal vielleicht in ein paar kurzen Worten wirklich, was euer Produkt ist, wie man sich das wirklich vorstellen kann, was man damit wirklich machen kann, und wie viel Spaß man tatsächlich damit hat.
Ja, also das Spaß ist schon mal genau richtig. Das ist auch so das Hauptthema. Also unser wichtigstes Produkt ist natürlich jetzt momentan unsere B2C-Home-Konsole. Wir kommen ja eigentlich aus dem B2B-Bereich. Da haben wir Schulen, Sportstätten, Fitnessstudios und andere sozusagen mit unseren Systemen ausgestattet, was dann immer bedeutet, die haben dann einen riesen Publikumsmagneten, macht mega Spaß, sind aber auch große Systeme natürlich, braucht man Platz, Sporthalle oder halt zumindest mal einen großen Pausenraum. Und da war immer die Frage da, hey, ich hätte es gern zu Hause. Und da haben wir jetzt sozusagen, wenn man es mal umschreiben muss, so eine Art Playstation für aktive Leute gebaut. Ist eine kleine Konsole, die hängst du dir an die Wand, dann schließt du es an einen Projektor an und wir tasten die Wand eben sehr hochfrequent ab und den Raum, und dann kannst du wirklich von Bälle an die Wand werfen bis eben zu Yoga-Übungen, hüpfen, springen, drehen, extrem viele verschiedene Spiele spielen, die aber immer darauf basieren, dass du deinen Körper als Controller benutzt.
Sehr nice. Also ich glaube praktisch, diese Art von Spielen, die kennt man so, die sieht man halt immer irgendwie im Fernsehen und diese Experience praktisch kann man sich jetzt an die Wand kleben, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann kann man praktisch verschiedenste Spiele spielen, wie zum Beispiel, ich glaube, da habe ich was gesehen, wo man mit dem Fußball in so Felder schießen kann. Ist das richtig?
Genau, also die meisten Spiele basieren natürlich auf verschiedensten Sportarten. Also man kann da mit Fußball in Felder, mit Fußbällen sozusagen in Felder kicken, wobei das bei uns immer so ein bisschen anders ist. Es ist jetzt nicht so reines Torwandschießen, sondern es geht schon extrem um Geschwindigkeit, um Reaktion. Also man schießt dann danach gleich wieder. Es geht um Hand-Augen-Koordination, Ballkontrolle. Und sozusagen jetzt nicht nur um dieses einmal reinschießen, sondern dieses andauernde Hinschießen, wieder abholen, dribbeln. Dann machen wir natürlich auch Motion Tracking. Gleichzeitig musst du dann 3 Meter nach rechts gehen und dann erst schießen. Und dadurch kommt eigentlich so ein richtig spaßiges, richtig spaßiger Workflow zusammen.
Sehr nice. Also sprich, man hat Spaß, man schwitzt und es ist auch irgendwo dann auch gesund für den Körper. Und ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass du im italienischen Fernsehen warst, im deutschen Fernsehen warst. Was ist da wirklich passiert? Also was ist so, ihr wart zum Beispiel bei der Höhle der Löwen. Kannst du die Geschichte einfach mal schildern?
Ja, also vielleicht sogar auch mit bisschen mehr Background, als man sonst vielleicht so hört. Also auf der einen Seite haben wir einfach das Glück im Bereich Marketing. Also wir haben nie Geld für Marketing ausgegeben, weil wir einfach ein saucooles Produkt haben und die Leute sowieso unsere Videos überall sehen. Also wir filmen immer mal lustige Videos, meistens einfach mit dem Handy. Und dadurch tingeln wir meistens auf den meisten Social-Media-Plattformen sowieso schon sehr prominent rum. Und dadurch melden sich dann natürlich auch solche Formate, die sagen, boah, cool, wir haben gesehen, ihr macht das und das, wie jetzt zum Beispiel dieses italienische Format, was sehr, also wirklich vogelwild war. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Deutschland sucht den Superstar, Star Search und keine Ahnung, noch anderen Formaten. Also da ist alles dabei von einem Typen, der singt, von einem, der sagt, du, ich engagiere mich ehrenamtlich im Krankenhaus als verkleideter Spider-Man, bis zu dem Mädel, das sagt, ich würde gerne einen Café eröffnen. Und ich bin ja immer notorisch unvorbereitet. Irgendwie sind wir da halt hin, weil der Nick meinte, du, die zahlen Geld, dass wir da das Ding aufbauen und im Fernsehen sind. Und war dann doch ein richtig großer Aufschlag. Und bei Höhle der Löwen war es auch lustig. Wir wurden da schon öfter immer angefragt. Also sie haben gesagt, ihr solltet doch da mal so mitmachen. Und also man kann sich ja einmal bewerben oder eben auch, es werden auch die eine oder andere Startup wird natürlich auch gescoutet von denen. Wir haben halt immer gesagt, so nee, für uns macht das keinen Sinn, weil wir sind ein B2B-Produkt. Also ein Fitnessstudio-Betreiber wird jetzt nicht unbedingt sagen, super, ich habe jetzt in der Höhle der Löwen gesehen, für 30.000 Euro kann ich meinen Cord upgraden, das möchte ich gern machen. Das hat sich aber dann natürlich Ende letzten Jahres geändert, als wir unsere Home-Konsole hatten. Dann haben wir natürlich relativ schnell gesagt, okay, das macht schon dann richtig Sinn, da mal sozusagen sich einer größeren Zielgruppe zu präsentieren.
Ja, ich glaube, wir gehen auf die Story gleich auch nochmal genauer ein, wenn wir wirklich darüber sprechen, was für Auswirkungen das Ding eigentlich haben kann. Ne? Sehr, sehr coole Geschichte. Und dann, wenn wir jetzt nochmal zurück zum Produkt kommen, weil wir mögen das immer so gerne so zu strukturieren, praktisch, wir schauen uns das Produkt erstmal an und dann gehen wir wirklich auf die Growth-Strategien ein. Was ist so die Vision dahinter? Also wo geht die Reise für euch so wirklich hin mit euren Produkten?
Also auf der einen Seite haben wir natürlich wirklich unsere Mission im Größeren, dass wir wirklich sagen, okay, wir leben in einer unglaublich digitalisierten Zeit. Eigentlich haben sich alle unsere Lebensbereiche in den letzten Jahren durch die Digitalisierung so krass verändert, dass wir sie heute ja ganz anders leben als vor 10, 15 oder auch nur 5 Jahren. Der Sport ist aber in ganz vielen Fällen eben noch sehr langweilig. Und das ist ja nicht, dass der Sport schlechter geworden ist, aber halt alles um den Sport herum ist unglaublich aufregend geworden. Wenn ich halt Fortnite spielen kann, ist halt am Samstag um kleine Plastikhütchen auf dem Bolzplatz rennen nicht unbedingt so ein gutes Angebot für mich als, sagen wir mal, 15-Jähriger. Und das ist eben so, wo wir eben Ansätze liefern wollen, dass man nicht immer zum Sport überredet werden muss. Also der Sport nicht immer, du solltest schon und wäre schon gut, wenn und du weißt schon, dass man eigentlich muss, sondern wenn man eher sagt, nee, das macht so viel Bock, ich habe Lust. Im Großen dann natürlich, wenn wir jetzt von der Startup-Seite sprechen, natürlich bauen wir eine Plattform auf, natürlich bauen wir eine Community auf, natürlich ist das ein Entertainment-lastiges Produkt für den Heimbereich. Da wollen wir natürlich weitere Möglichkeiten bieten, dass du dich halt mit Technologie auseinandersetzen kannst oder Technologie dich dazu natürlich enabled, positive Dinge in dein Leben zu integrieren.
Das heißt auch, dass ihr dann, sprich, also das Thema mit den Jugendlichen, dass sie halt Ich glaube, diese Problematik kennen einfach sehr, sehr viele, dass die Kinder vielleicht einfach gar nicht mehr raus wollen. Sie kleben vor der Konsole. Das heißt, ihr kombiniert das Ganze sehr, sehr geschickt. Das heißt, sie bewegen sich trotzdem, nutzen dann auch trotzdem eine Konsole und haben dann irgendwie so ein Denken dann noch, hey, ich bin ja trotzdem hier am Zocken und merken eigentlich gar nicht, wie gesund das für die ist, dass sie sich auch irgendwo bewegen und sportlich betätigen. Ihr entwickelt dann, darauf basieren dann auch halt Spiele. Ich denke mal, das gehört dann wahrscheinlich auch zum Geschäftsmodell.
Genau, also momentan entwickeln wir natürlich viele, viele Spiele selber. Es ist jetzt aber schon so, dass natürlich die ersten externen Developer schon dazukommen. Und da wird es natürlich richtig spannend, weil ich habe das unseren Developern schon immer gesagt, was nicht unbedingt die motivierendste Sache war, seinen Mitarbeitern zu sagen. Ich habe immer gesagt, egal wie gut wir Spiele designen, irgendwann kommt ein 16-Jähriger um die Ecke, der macht es seit einem halben Jahr und kreiert ein Spiel, was einfach 10.000 Mal mehr rockt als unsere. Von daher haben wir uns sehr früh entschieden, die Plattform zu öffnen und einfach auch anderen die Möglichkeit zu geben, sozusagen diese Technologie oder diese neue Art des Mediums natürlich auch dafür zu nutzen, was man noch sich alles überlegen kann.
Sehr spannender Ansatz. Also ich glaube auch dadurch wirklich, das kann, glaube ich, auch ziemlich einen Einfluss auf das Wachstum einfach so einer Plattform haben, weil man hat als Unternehmen auch irgendwo begrenzte Kapazitäten, wie viel man tatsächlich entwickeln kann. Und man hat auch vielleicht einfach, was noch viel wichtiger ist, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Beispiel eines 16-Jährigen, nicht die gleiche Sicht. Also oft sind es auch manchmal sehr, sehr simple Spiele, wo man sich vielleicht als Erwachsener denkt, okay, das Spiel muss so und so aussehen. Und wenn man sich nur Flappy Bird oder so ein Ding anschaut, vielleicht aus der Vergangenheit, was extrem simpel eigentlich ist, aber was einfach durch die Decke gegangen ist. Sehr interessanter Ansatz. Und heute seid ihr praktisch ja so weit, dass man sich die Konsole vorbestellen kann, richtig?
Genau, richtig. Vorbestellen heißt bei uns, also wir hängen natürlich auch, eigentlich wären wir schon längst da, wir hängen natürlich auch bei dieser ganzen Halbleiterkrise, die gerade die Welt da irgendwie durchmacht, so ein bisschen leider auch mit dran. Also eigentlich haben wir alles beisammen, bis auf natürlich die 5 Komponenten, die dann fehlen, was wirklich ein unglaublich ärgerlicher Punkt ist, erst recht, wenn man natürlich seit Jahren so ein Ding entwickelt und eigentlich schon alles ready ist, um dann zu merken, nee, da gibt es irgendwie ein paar kleine Prozessoren, die müssen da noch rein, die kommen erst in paar Wochen. Wir hoffen, dass wir auf jeden Fall noch dieses Jahr werden wir die ersten aufliefern, im schlimmsten Fall auch wirklich in Kleinserie erstmal und dann geht es so spätestens ab nächstem Jahr in die richtig großen Stückzahlen. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp 500 Vorbestellungen. Ziel ist es auf jeden Fall, dass die so ihre Systeme mal so bis gut vor Weihnachten noch bekommen. Es gibt noch ein paar Optionen, dass es um einiges mehr werden, aber dafür ist es gerade noch etwas zu schwer, das ganz genau zu terminieren.
Wie seid ihr auf die Vorbestellung gekommen? Also wie habt ihr die wirklich reinbekommen? Stichwort Kickstarter, da hast du mir eine sehr, sehr coole Story erzählt, wie man das eigentlich ganz cool und lässig schnell umsetzt. Was ist da passiert?
Ja, also Kickstarter ist ja wunderbar und schrecklich zugleich. Also auf der einen Seite ist natürlich die Idee phänomenal und ich stehe da auch wirklich gut dahinter. Auf der anderen Seite gibt es diese Plattform natürlich auch und es hat sich eine relativ große Masse an oder eine komplette Industrie da mittlerweile gebildet, dieses Ding natürlich zu benutzen und es ist nicht mehr so ganz das, was es mal früher war. Was wir gemacht haben, empfehle ich nicht unbedingt den meisten. Also sagen wir es mal so, wenn man sich mit einer Kickstarter-Kampagne beschäftigt und sich natürlich wie ein normal denkender Mensch schon vorbereitet, dann liest man sich da rein und dann wird man da ganz viele Leute treffen, die sagen, okay, das musst du lange vorbereiten, am besten machst du so eine kleine Acquisition-Kampagne, da gibst du mal 10.000 Euro aus und wenn du dann deine ersten 100.000 Newsletter-Signups hast oder deine E-Mail-Adressen, die dann auch manchmal über fragliche Wege eben zusammengescraped werden, dann kündigst du an, dann schickst du Geräte schon mal an die Fachmedien, dass wenn es dann losgeht, innerhalb der ersten 48 Stunden du natürlich diesen Hype kreierst, dass dann alle gleich mal die ersten schnell entschlossen gleich kaufen und dann kommen gleich die Medien hinterher und so weiter. Und dann bereitet man das so ungefähr 3 Monate vor, gibt so zwischen 10.000 und 50.000 Euro aus und dann ist es auch relativ einfach, wenn du ein gutes Produkt hast natürlich und deinen Job gut machst, dann mal irgendwie zu sagen, okay, ich hast mal eine 500.000 oder 1 Million, die du dann eben an Produktverkäufen hast. Wohlgemerkt natürlich immer, der Deal bei Kickstarter ist natürlich immer verdammt gut. Ne? Also wir haben die teilweise für 800 Euro verkauft. Das Ding kostet jetzt 1.400 Euro im Handel. Was wir gemacht haben, was so auch ein bisschen oft, wir sind ja doch sehr anders als Startup und sehr leicht irgendwas zwischen positiv verrückt und bescheuert. Wir haben halt irgendwie gesagt, du geil, Produkt ist jetzt fertig, boah, krass, haben uns mega gefreut, dass da endlich 2 Jahre Entwicklung sozusagen in den ersten Prototypen gelaufen sind. Das läuft richtig gut, das funktioniert super, das müssen wir allen zeigen. Komm, wir machen eine Kickstarter-Kampagne. Dann haben wir uns einen Tag informiert und haben gesagt, okay, alle raten uns davon ab, das gleich jetzt einfach rauszuhacken. Und dann haben wir gesagt, was machen wir? Komm, wir hacken es einfach gleich mal alles raus. Also das heißt, wir saßen hier am Donnerstag und haben gesagt, okay, wie lange dauert es, bis Kickstarter uns freigibt? Dann hieß es, ja, es heißt, dauert irgendwie 3 Tage maximal. Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir jetzt übers Wochenende einen Shoot. Loft gemietet, System aufgebaut, Zeug geshootet und saßen dann irgendwann am Sonntag um 4 Uhr morgens hier und haben gesagt, cool, hoffentlich schalten die uns gleich frei, und ich glaube dann 4 Stunden später haben sie uns freigeschaltet. Was für uns, es war natürlich wirtschaftlich jetzt nicht das Schlauste, aber es hat natürlich einen guten kleinen Hype kreiert. Wir haben am Ende fast 300.000 Euro geraced. Wir hatten dann ganz viele Leute gesagt, ihr seid so blöd, ihr hättet easy auch 3 Millionen raisen können. Wo wir aber dann auch gesagt haben, wissen wir gar nicht, ob wir das wollten. Für uns war das so ein erster schneller Markttest. Und es ist natürlich auch charmanter, über Kickstarter auf der Bildfläche zu erscheinen, als über eine Pressemitteilung oder über eine Kampagne oder über, hey, wir haben uns einen tollen Superstar im Fußball geholt, mit dem machen wir das jetzt. Von daher hat sich das für uns schon ganz gut gemacht. War natürlich sehr stressig. Also wirklich, da waren viele Schweißmomente dabei. Aber wenn man das wirklich nur für das sieht, was Kickstarter eigentlich sein könnte oder sein wollte am Anfang, ist immer noch ein bisschen von dieser DNA da. Und wenn man weiß, wie man das nutzt, kann man das schon sehr, sehr gut auch umsetzen.
Das ist mega spannend. Also du hast echt 2 sehr interessante Punkte angesprochen. Das erste ist erstmal der Prozess, wie man es eigentlich richtig vielleicht machen könnte, wobei richtig ein sehr, sehr relativer Begriff ist, weil ich glaube, ihr habt trotzdem sehr viel richtig gemacht. Aber das ist, der erste Prozess schildert praktisch, wie man diese Scheinviralität schafft, wo man halt sagt, hey, das wurde in 24 Stunden ausverkauft oder das war in x Stunden ausverkauft, und eigentlich ist dann ein monatelanger Prozess da vorne.
Und auch ganz einfache Agenturen. Also da haben sie, das muss man auch wirklich sagen. Also das war auch für mich so ein bisschen so ein Aufwachen, wo ich einfach so gesagt habe, okay, krass. Dann gehst du mal wirklich rein und dann schaust du mal, was sind denn so die am krassesten, gehyptesten Kampagnen. Und dann gehst du mal auf die Website von so ein paar, so 5, 6 Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, und sagst, okay, da sind irgendwie alle von Und da muss man schon sagen, also klar, wenn du natürlich so eine Agentur bist und sagst, du, ich weiß von den letzten 10 Kampagnen von Fahrrädern, da sind irgendwie, ich habe da immer noch 1,5 Millionen E-Mail-Adressen, die auf E-Bikes stehen. Du launchest gerade eine E-Bike-Dings, das bereiten wir jetzt mal richtig vor. Und dann hauen wir den geilen Deal hin und sagen, boah, voll, total verrückt, wir haben gleich 300 verkauft in den ersten 4 Stunden. So verrückt. Ja, nee, gar nicht verrückt, aber die Average Joe findet das halt immer noch sexy.
Das stimmt voll. Ja, ich denke mal, viele blicken auch einfach nicht dahinter, ne? Was da so eigentlich so wirklich passiert. Aber trotzdem habt ihr das dann einfach rausgehauen innerhalb von einem Wochenende. Und wie du schon richtig gesagt hast, es kommt auch wiederum auf das Ziel an. Man kann halt 3 Monate darauf hinplanen. Man kann diese 10.000 bis 50.000 investieren. Aber das heißt aber trotzdem nicht, dass dieser Erfolg, von dem du gerade gesprochen hast, wirklich am Ende auch zutrifft, ne? dass diese Menge raisen, ist vielleicht statistisch, kann es vielleicht so sein, dass es die Mehrheit ist, aber es kann trotzdem irgendwo in der Hose gehen. Und das andere Ziel wiederum, was du beschrieben hast, ist diese schnelle Marktvalidierung reinzubekommen, ist unglaublich wichtig. Also dass man relativ schnell wirklich erfährt, das, woran ich arbeite, macht es Sinn, wie groß ist der Markt oder wie groß ist überhaupt dann Markt und ist ein Interesse überhaupt gegeben. Ne? Das heißt, ich finde den Weg, auch wenn man weniger raced, viel schlauer, weil man auch darüber dann irgendwo Kapital aufgebaut hat. Und wenn man weiß, was man im Marketing machen muss, dann kann man auch mit dem Kapital, was ihr jetzt eingesammelt habt, schon einiges umsetzen. Ne?
Genau, und das ist eben auch das, also jede Plattform oder jedes Tool, was man benutzt, muss man ja immer, man kann auch mit einem Hammer eine Schraube reinhauen, muss sich aber bewusst sein, dass das nicht das Beste ist, aber wenn es gerade nicht anders geht, geht's ja auch. Und das, ich glaube auch, also zu dem einen Punkt, den du gesagt hast, eine gewisse Garantie auf eine gewisse Art und Weise hat man natürlich mit den Agenturen auch, weil die wollen sich natürlich auch nicht ganz in die Nesseln setzen. Also es gibt schon so Fälle, wo die dann gesagt haben, ha, das haben wir uns auch anders vorgestellt, ja schade, aber zahl mal bitte noch deine Rechnung. Aber meistens ist es schon so, dass die natürlich eine sehr, sehr gute Analyse machen und sagen, naja, okay, du, also dein Add-on hier für die Schreibmaschine, was du dir da so erfunden hast, was du für 400 Euro verkaufen willst, ich glaube, das kommt jetzt nicht so gut an. Das mach mal lieber nicht. Aber du, es gibt viele, viele Fälle, wo sich alle gedacht haben, wer doch, das ist das absolute Wow, und das ist es dann halt nicht. Man muss auch dazu sagen, diese Agenturen sind auch immer so ein bisschen, also der Grund, warum wir uns dann auch entschieden haben, es nicht zu tun, die sind natürlich auch zu einem klitzekleinen Ticken immer so ein bisschen shady, weil die dann natürlich eben sagen, du, wir haben so und so viele Adressen, wo du dann auch sagst, also das ist zum Beispiel was, wo wir sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht Leuten ungefragt Newsletter schicken, auch wenn dann halt 0,5% am Ende doch auf den Link klicken. Das sind wir nicht, da sind wir irgendwie zu straight. Und auch die andere Sache, die werden ja dann auch noch, die haben sehr, sehr, sehr seltsame Vergütungsmodelle. Die sagen dann, super, du zahlst halt 50.000 Euro und wenn es mehr als 500.000 Euro Umsatz macht, kriegen wir 10% von allem Umsatz, der drüber ist. Wo du auch sagst, hey Leute, und dann irgendwie, aber nicht 10% auch von dem Umsatz von denen, wo dann das Payment nicht durchgeht. Wo du sagst, da bin ich jetzt dann gleich das nächste Projekt von euch. Wollten wir einfach weit von Abstand nehmen.
Also auch noch, dann spielt auch noch die Komponente Gier da nochmal mit rein. Ne? Finde ich auch nicht so toll, ehrlich gesagt. Aber naja, soll nicht Thema des heutigen Tages sein.
Man muss ja auch immer sagen, also Growth Hacking ist ein, wir lieben Growth Hacking. Wir fangen da jetzt auch gerade mit ein paar Sachen an, wirklich, wie kann man smart an Wachstum kommen. Man muss halt, es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Wenn jemand, der Growth Hacking betreibt, halt gleichzeitig dann vielleicht auch noch ein paar andere Sachen Growth Hacking innerhalb des Vertrags machst, dann musst du dir manchmal so überlegen, hoppala, weiß ich jetzt nicht so.
Ja, absolut. Also wir machen das ist ja unser täglich Brot. Ne? Wo man die Linie zieht, ist tatsächlich auch, in welcher Industrie man sich jetzt befindet. Ne? Wenn du jetzt, sagen wir mal, ein B2C-Geschäft hast, dann sagen wir unseren Kunden auch ganz oft praktisch, hey, diese und diese und diese Sachen, die können wir machen, theoretisch, die können wir aber rechtlich nicht machen, deshalb machen wir sie einfach jetzt nicht. Ja? Im B2B-Geschäft genau. Sieht das Ganze anders aus. Da kannst du die kranksten Sachen machen und das GDPR-technisch so positionieren, dass du da auch safe bist. Ne? Also ich verstehe deinen Punkt absolut. Da muss man schon abwägen, das ganze Risiko auch dahinter. Was macht ihr denn jetzt, wenn wir schon beim Thema jetzt Wachstum sind und Growth-Strategien, was findest du denn so spannend, was man in diesem Bereich praktisch machen kann? Was hast du so für dich bisher gefunden, was wirksam ist?
Ja, also auf der einen Seite, wir haben ja schon was gefunden und das hat letztens irgendjemanden, der wollte uns auch, glaube ich, beraten oder irgendwas verkaufen, und hat irgendwie gemeint, ja, irgendwie weiß ich gar nicht so genau, weil irgendwie ist eure Strategie ja ganz interessant. Oder meine ich, was ist denn unsere Strategie? Wir haben doch gar keine. Meinte er, ja doch, eure Strategie ist einfach das Produkt. Weil das Produkt halt in sich so spannend schon anzuschauen, zu filmen, zu fotografieren oder darüber auch nur zu reden ist, dass wir momentan natürlich auf einer sehr, sehr guten, kostenfreien Welle schwimmen, dass wir posten irgendwas, also mein LinkedIn alleine wurde, glaube ich, schon 50.000 Mal die Videos geklaut, die ich dann irgendwann schickt mir immer irgendjemand irgendwas von entweder auch teilweise berühmten Accounts oder auch Sports Bible, wo ich einfach sage, hey, sorry, aber die haben einfach nur unsere Videos, also wirklich gerippt. Die hätten uns ja auch einfach fragen können und sagen, hey, können wir das Video haben? Wir sagen, ja, lieben gern, bitte posten. Aber die holen die sich dann lieber über irgendeinen Downloader und schnibbeln die neu zusammen, weil natürlich die Viralität bei uns schon immer sehr gut funktioniert. Und manche Leute sind ja auch nur an der Viralität interessiert, denn es ist dann pups egal, ob das Sport oder keine Ahnung ist. Die sagen einfach, geil, damit kriege ich Klicks. Und dann fangen die schon an, das zu kopieren. Und das hilft uns auf eine gewisse Art und Weise natürlich sehr. TikTok sind wir brutal stark. Also ich glaube, wir haben über die Accounts, die wir haben, irgendwie, ich glaube, fast 600.000 Follower auf TikTok. Und muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, nicht weil wir unglaublich schlau sind oder weil wir so toll sind oder alle unseren Freund sein wollen. Wir haben das teilweise sogar sehr schlecht gemacht. Einfach, weil es cool ist. Die Leute schauen es gern an. Nichtsdestotrotz wissen wir natürlich auch, dass jetzt gerade in den nächsten Wachstumsphasen, die uns jetzt bevorstehen, wir schon auch ein bisschen smarter werden müssen. Also wir können es jetzt nicht ganz drauf verlassen, dass wir zu jeder Party eingeladen werden, weil wir der Coole an der Schule sind, wenn wir am Ende sagen, wir wollen weltweit Sachen verkaufen. Und da fangen wir natürlich schon an, wie kann man die in Communities reinkommen? Wie kriegen wir also so unpaid Ambassadors, die wirklich einfach nur Die haben sowieso schon unser Produkt gekauft. Wie kriegen wir die dahin, dass die da jetzt noch mit ein bisschen mit der Fahne durch die Stadt für rennen? Influencer ist natürlich auch ein großes Thema. Lustigerweise haben wir da auch das Glück, dass sich die Influencer momentan bei uns melden oder ein großer Teil der Influencer und einfach sagen, ich würde gerne mal vorbeikommen. Ich würde da gerne mal spielen, weil das ist geiler Content. Natürlich steht da immer irgendwo unser Logo noch mit drauf. Die meisten Leute finden uns dann sowieso. Aber das funktioniert verdammt gut, weil einfach die, vielleicht auch so ein bisschen, weil wir einfach eine sehr authentische Art und Weise haben, auch damit umzugehen. Die Leute wissen alle, wer arbeitet hier, wie arbeiten wir hier. Die wissen, dass wir nicht jetzt so die Bullshit, hey, wir müssen unbedingt Subscriptions bekommen und Hauptsache, die Leute geben ihre Kreditkarteninformationen her, sondern dass wir da ein bisschen anders angehen und das promotet uns schon ganz gut. Nichtsdestotrotz, deswegen sprechen wir ja auch, sind wir immer am Gucken, was... Man kennt das ja, das ist ja das Schöne bei diesem Thema Growth Hacking. Es würde ja nicht Hacking heißen, wenn man einfach sagt, du, ich mache immer Newsletter Management oder Facebook Advertising oder Instagram Influencer Arbeit. Der Terminus Hacking impliziert ja schon, man muss auf das kommen, woran keiner gedacht hat.
Absolut. Etwas mega Spannendes. Ich glaube, wir hatten, glaube ich, noch keinen Podcast, der den Channel TikTok wirklich erwähnt hat für Business. Also mir ist es einfach bekannt, dass es ein sehr, sehr guter Channel tatsächlich ist. Einfach so, wie der Algorithmus auch funktioniert. Ne? Es ist einfach super eigentlich für Business. Aber hier im deutschen Raum wird das, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen. Ich weiß nicht, hast du die gleichen Erfahrungen gemacht?
Also ich bin riesiger TikTok-Fan und ich promote das auch immer und laufe immer rum und sage, Leute, ihr müsst auf TikTok sein. Also auch wirklich bei den Leuten, die das überhaupt nicht glauben. Also wirklich die Leute sagen so, gar keine Chance. Weil die Leute es natürlich immer noch unterschätzen. Der Mensch hat ja immer die Leute, die vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren rumgerannt sind und gesagt haben, Facebook, da musst du unbedingt mal hin und das ist alles so neu und was auch immer, die sind mittlerweile alt und die sitzen jetzt da und sagen, nee, ich bin schon rüber zu Instagram gegangen, TikTok, das sind nur tanzende Kinder, das will ich alles gar nicht, das ist Schwachsinn. Wir werden ja alle alt und der Trick ist, man muss sich immer mit diesen neuen Sachen beschäftigen. Das nächste TikTok, was kommt, wird wahrscheinlich in einem halben Jahr genauso viel Traffic erzeugen, wie TikTok heute in 2, 3 Jahren erzeugt hat. Lustige kleine Side-Story. Ich habe ein guter Freund von mir, ist der René Borbonus. Den kennt der ein oder andere vielleicht, ist wirklich so der Rhetorik-Coach und hat tolle Bücher geschrieben und macht unglaublich viele Seminare und Vorträge und ist einfach wirklich ein fantastischer Typ, wenn es um Kommunikation geht. Und den habe ich seit 2 Jahren gepusht und gesagt, hey René, du musst TikTok machen. Und er hat immer gesagt, nee, dafür bin ich jetzt zu alt. Und ach nee, echt, das ist doch das mit den... Und irgendwann habe ich gesagt, du pass mal auf, das ist mir jetzt so egal, ich mache jetzt einfach einen Account von dir auf, gib mir mal kurz 5 Videos. Und das Ding ist halt einfach jetzt schon in der ersten Woche, also es ist jetzt gerade eine Woche alt, irgendwie auf ein paar tausend Follower und hat irgendwie schon eine Mio-Views und die Leute drehen voll drauf ab. Und jetzt habe ich mich letztens mit ihm getroffen und er meinte, krass. Und jetzt hat er sich ein paar Tage damit beschäftigt und auf einmal merkt er, und da hat er mich wirklich angerufen und meinte, Markus, ich hatte gerade jemand angerufen, der will ein Seminar buchen mit mir. Und habe ich gefragt, woher kennen wir uns denn? Und meinte, er hat mich auf TikTok gesehen. Der ist 45 Jahre, der ist Geschäftsführer von einer Firma, der hat seinen TikTok-Kanal gesehen, der hat sich dann über René Borbonus beschäftigt und hat gesagt, das wäre mal das Richtige für unsere Mitarbeiter. Und das ist das, was wir immer unterschätzen. Die Menschen, das überall sind alle Menschen. Und da ist TikTok natürlich, wenn man es, also was mich immer noch hart dran nervt, die Aufmerksamkeitsspanne ist natürlich grundlegend schlecht. Also wir haben unseren Account und da steht oben, hier oben kann man es kaufen. Ich glaube, wir müssen trotzdem unsere Praktikanten irgendwie alle 2 Tage durchschicken und alle Kommentare durchgehen, weil die Leute reinschreiben, das finde ich geil, das will ich unbedingt haben, wo kann ich es kaufen? Und dann tippt man da rein, hallo, das kannst du hier kaufen. Der Account heißt limp.io. Und dann sagt man, mal, das kannst du auf www.limp.io kaufen. Und dann sehen wir, hey cool, 20 Minuten später, bumm, zack, Verkauf in Colorado, hurra. Man muss die Leute doch noch ab und zu an der Hand nehmen.
Also du hast da indirekt sehr, sehr wichtige Sachen angesprochen. Also so eine Mentalität, die wir intern fahren, ist erstmal, dass man so die eigene Meinung auf jeden Fall rausnehmen muss. Also wenn es darum geht, neue Kanäle für sich zu finden, da muss man einfach komplett die Meinung rausnehmen und experimentieren. Und am besten so als Unternehmen vor allem so viel experimentieren, wie es geht und dafür am besten auch ein eigenes internes Framework, das zum Team passt, entwickeln und dann wirklich Experimente jetzt nicht einfach sagen, hey, wir testen jetzt TikTok, sondern das wirklich spezifizieren. Wir testen das und das und das auf TikTok, bricht das runter und dann testet man das wirklich rigoros und dann schaut man, habe ich hier irgendwie eine Winner-Kampagne oder habe ich ein Winner-Experiment, habe ich ein Loser-Experiment? Und dann ist man ganz schnell sehr oft überrascht wirklich, was funktioniert und was nicht, weil man letztlich einfach den Taste so der Menschen nicht kennt. Man kann das einfach nicht einschätzen. Ne? Dass er jetzt ein 45-jähriger Geschäftsmann sich TikTok-Videos reinzieht, zum Beispiel, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, so, ne? hier im deutschen Raum. Ne? Aber das findet man einfach raus, indem man es macht. Einfach.
Korrekt.
Sehr, sehr cool. Ja, und dann zum Thema, du hast jetzt Growth Hacking so angesprochen. Das ist auch so eine Geschichte, die, ich glaube, hier in Deutschland noch nicht so wirklich angekommen ist, beziehungsweise der Begriff jetzt so für mich jedenfalls ziemlich misshandelt hier in Deutschland, weil jeder, der eine Facebook-Kampagne irgendwie macht, denkt direkt schon, dass er der Growth Hacker aller Growth Hacker ist, ne? Obwohl der da vielleicht einfach normale Facebook-Kampagne genau. macht. Habt ihr schon irgendwelche, ich sag mal, wirklichen Growth Hacks mal ausprobiert, wo, ich sag mal, der Zuhörer einfach mal checkt, wie unkonventionell man wirklich denken muss, dass man versteht wirklich, was macht ein Growth Hacker tatsächlich?
Ja, also wie gesagt, wir haben ja erst vor kurzem damit angefangen, überhaupt mal, also wir haben ja das Glück, dass wir einfach einen brutalen Inbound haben. Und wir haben eigentlich erst vor ein paar Wochen oder Monaten angefangen, auch mal uns zu überlegen, wenn wir denn die richtigen Leute zu uns ziehen wollen würden, wie würde das denn aussehen? Also eine Sache, die wir zum Beispiel gemacht haben, wir in Bezug auf Mitarbeiter. Wir haben bis jetzt immer das Glück gehabt, dass unsere Mitarbeiter zu uns gefunden haben oder irgendwann hier standen und sagen, hey, ich hätte voll Bock. Jetzt haben wir zum Beispiel so ein paar Sachen, dass wir gesagt haben, du, wir machen jetzt mal so ein paar Videos auf TikTok, die hardcore darauf abzielen, Content Creator bei uns einzustellen. Also wirklich, da würde ja jeder HRler die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn du sagst, unsere neue HR-Strategie ist TikTok. Dann haben wir einfach so verschiedenste Arten von Videos gemacht, von hey, findest du das hier interessant? Also wirklich die Leute einfach so, hey, cool, ich zeig dir coole Videos und sag, you like that? Think you can do that? Hey, das ist unser Startup, du solltest für uns arbeiten. Wir haben dafür ernsthaft jetzt einige Bewerbungstermine von teilweise wirklich 17-Jährigen, was eigentlich genau das ist, was ich haben wollte, die wirklich sagen, geil, ich kann doch super mit meinem iPhone umgehen, Film und Video und Werbefilm und Social Media und was auch immer. Keine Ahnung, was das alles ist, aber ich mache auch coole Videos. Ich komme mal bei euch vorbei. Eine andere Sache, die wir auch gemacht haben, ist, dass wir einfach versucht haben, so Stealth-Locations mal aufzumachen. Wir haben hier unseren eigenen Showroom und am Anfang war es ja so, wir hatten Multiball gerade gelauncht und wollten mal rausfinden, wie finden das die Leute. Und dann haben wir unseren eigenen Showroom einfach mal auf Google als Fitnessstudio eingetragen und haben einfach gesagt, Fitnessstudio im Englischen Garten. Bumm. Was allein schon mal in München, also sagen die Leute, bitte was geht denn bei euch? Und haben einfach mal geguckt, wer schreibt. Und da waren dann schon 10, über ein, zwei Monate, so 10, 20 Leute da. Ich glaube, 2 davon haben dann am Ende auch den Limp.io, 1-2 Jahre später, als sie gehört haben, dass es das gibt, natürlich gleich gekauft. Ein anderer war ein super interessanter Business-Kontakt, der hat uns irgendwie mit jedem auf der Welt connected gefühlt. Und da sind auch echt viele Sales bei rausgekommen, weil er selber Geschäftsmann ist und einfach sagt, er hat da irgendwann gesehen, PIN Fitnessstudio im Englischen Garten. Und dann haben wir den einfach bei uns in den Showroom gesteckt. Der ist eigentlich gekommen und meint, er wollte sich mal dieses Fitnessstudio angucken. Und hat am Ende mit dem Medizinball an der Wand gespielt und fand es aber so geil, dass er gesagt hat, ey Leute, ich muss euch mit dem connecten und ihr müsst hier und im Tennis kenne ich den und den. Und so sind halt diese Ansätze bei uns, sind natürlich eine andere Growth-Hacking-Strategie ist. Wir sind sehr stark historisch natürlich immer schon im Eventbereich gewesen. Unsere Systeme passen für den Eventbereich. Das heißt, wir machen wirklich große Kampagnen mit großen Marken als Dienstleister. Die zahlen uns wirklich erhebliches Geld, um nach Berlin zu fahren, unser System da aufzustellen und zu sagen, wir werben jetzt für den neuen BMW oder für den neuen, keine Ahnung, für ein neues Handy. Das ist super cool. Wir machen den Custom Software. Das ist auch wirklich, wenn du in der Bereich Werbung oder Out of Home bist, ist das phänomenal. Das ist zehnmal besser als jedes Poster und kostet ungefähr das Gleiche. Für uns ist das natürlich eine Growth-Hacking-Strategie, weil wir ganz genau wissen, so, und dann stellen wir unseren Typen daneben, laden doch mal die 30 Leute, die sowieso schon mal angefragt haben und immer gesagt haben, habt ihr was in Berlin, nach Berlin ein? Natürlich machen wir das auf unseren Social-Media-Kanälen. Also eigentlich zahlen uns diese großen Marken durch ihre Kampagne eigentlich unsere Kampagne mit. Weil es sagt ja keiner, oh, ich möchte das Handy kaufen, aber das System nicht. Sondern die sagen, du, coole Kampagne fürs neue Handy. Und das Ding ist ja voll geil, das möchte ich bei mir im Fußballclub auch mal vorstellen. Ja, super, hier buchst du mal einen Termin bei uns. Und so versuchen wir eigentlich immer nur uns, also ich würde es jetzt nicht klares Growth-Hacking, das ist eher ein System-Hacking. Wie kommen wir preiswert an die Leute oder wie kriegen wir preiswert Exposure zu den Leuten, für die wir interessant sind? Oder eigentlich meistens for free.
Also das passt für mich absolut in die Kategorie, weil wir nennen das immer Other People's Network, ne? Also man nutzt praktisch einfach die Netzwerke von anderen Leuten und integriert das Produkt einfach geschickt. In diesem Fall ist es jetzt ein physisches Produkt. Das Gleiche lässt sich auch mit digitalen Produkten machen. Aber die Logik ist dahinter, ist die gleiche dahinter. Das ist mega cool. Vor allem die Leute, die zu diesen Events kommen, die sind irgendwie, haben auch eine Verbundenheit zu dem Unternehmen, das das Event da jetzt auch veranstaltet. Und dadurch vertrauen sie euch ja dann auch irgendwo mehr, ne? Auch wenn es sehr unbewusst eigentlich ist, ne?
Genau. Und vor allem auch, was wir halt einfach früh gemerkt haben und deswegen setzen wir sehr stark auf die Dinge. Also du hast ja wahrscheinlich die Videos auch gesehen. Alle finden die Videos cool. Jeder will es ausprobieren. Jeder hat Spaß. Jeder sagt, boah, cool, das möchte ich auch mal. Trotzdem ist der Step zwischen, ich habe das Video gesehen und ich probiere es mal auf, immer noch so riesig. Also die Leute sind schon begeistert, wenn sie herkommen. Jeder, der es spielt, sagt, das ist ja doch 10-mal geiler, als ich dachte. Weil einfach diese unglaubliche Geschwindigkeit der Interaktion und dieses wirklich präzise, dass wirklich, du wirfst dir den Ball hin, du denkst gar nicht mehr drüber nach, dass es ein Interface ist. Wenn du das erstmal eine Weile selber erlebt hast, dann geht das so tief und so schnell, dann bist du so angefixt. Deswegen ist unser Ziel immer, in jeder Strategie so schnell wie möglich irgendjemanden vor ein echtes System zu bekommen. Das ist immer der Entscheidungspunkt. Also da haben wir haben es irgendwann mal ausgerechnet, ich glaube 92% der Termine, die wir je hatten. Also ob das jetzt wirklich ein Investortermin ist, ob das ein Sportverband ist, der sagt, das wollen wir uns angucken, oder irgendwie einfach nur ein Rektor, der sagt, ich möchte mir das für die Schule anschaffen, führen zum Abschluss bei uns.
Wow. Das ist eine verrückte Rate. Krass. Aber das ist auch logisch, ne? Also wenn man wie gesagt, also ich an die Zuhörer, ihr müsst euch das Produkt einfach mal anschauen. Ich denke mal, wenn man einfach einmal so anfängt, da wirklich zu zocken, ne, dann ist man halt so wirklich so, man ist einfach drin. Ne? Das ist die Hook einfach. Das ist das, was einen dann wirklich packt. Und dann, man versteht es, ne, was daran so speziell ist. Ein anderes Thema, das haben wir vorhin kurz angeschnitten gehabt, ist wirklich, aber das würde ich gerne aus einer anderen Sicht kurz beleuchten, ist, das Thema, wenn man medial irgendwo auftritt, also jetzt die Höhle der Löwen oder jetzt italienisches Fernsehen, was hatte das wirklich für Auswirkungen für euch? Also Traffic-mäßig zum Beispiel.
Ja, sagen wir es mal so, eigentlich noch ein viel größeres, wenn sich nicht so ein Mark Zuckerberg leider mit seinen Servern verschätzt hätte und irgendwie wirklich auf den Punkt genau 2 Stunden, bevor wir on air gehen und ich glaube 6 Stunden, nachdem wir on air waren, Instagram und Facebook down sind. Und WhatsApp, was schon echt zum Kotzen ist. Also wir haben das halt, also das war halt wirklich, wir hatten krass hohen Website-Traffic. Also ich glaube 360.000 Zugriffe an dem einen Abend, was schon echt extrem hoch ist. Sogar auch lustigerweise sagen auch andere, das hat nicht jedes Startup, aber klar, bei dem Thema, da will jeder mehr gucken, was ist das genau und so weiter. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Für uns wäre es natürlich schön gewesen, weil wir eben gerade durch die Tatsache, dass wir wissen, wir haben Vorbestellungen, nur bisher, der Deutsche ist ja nochmal ganz speziell, das möchte ich jetzt aber nicht. Hätten wir uns schon gewünscht, dass wir da natürlich noch mehr Übergang finden zu unseren Social-Media-Kanälen, wo wir sozusagen weiter zementieren können, guck mal, wie cool und guck mal hier, damit wir dich auch halten. Aber prinzipiell waren wir sehr happy, da sind natürlich auch einige Verkäufe bei rausgekommen, das ist auch nicht schlecht, obwohl es Deutsche waren und vorbestellen. Aber prinzipiell waren wir sehr, sehr happy damit und das ist ja auch, das ist immer dieses Dilemma. Ne? Höhle der Löwen kann man sagen, was man will. Man kann über Formate generell natürlich in dieser Art Pseudo-Reality, oder ist ja Reality-TV eigentlich. Fan bin ich jetzt auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe mir, als die gesagt haben, okay, jetzt gehen wir wirklich ins Studio, habe ich mir die erste Folge von Höhle der Löwen angeguckt. Aber die unglaubliche Reichweite und eben, wie du es gerade so schön gesagt hast, das Netzwerk anderer ist in dem Fall halt natürlich phänomenal.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das denn, dass man, also ich bewerbe mich jetzt zum Beispiel da, die kommen dann auf einen zu, hat man dann irgendwie Forecasting oder wie ist da so der Prozess dann letztlich? Und wie läuft das dann wirklich intern dann ab, wenn man über Bewertungen zum Beispiel spricht von einem Unternehmen? Ich weiß jetzt nicht, wie viel die wirklich im Fernsehen sharen und wie viel die da wirklich rausschneiden, ne?
Genau. Also in den meisten Fällen bewirbt man sich natürlich. Das heißt, du schreibst dann einfach, ich glaube, da gibt es online so eine Maske oder weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und dann schauen die sich das natürlich an. Da gibst du dann auch ein Pitch-Deck ab und ich glaube auch so ein kleines Video, damit die halt sehen, okay, der Typ kann ein bisschen reden, zumindest, damit du da nicht irgendwie vor dich herstotterst. Und dann haben die auch wirklich, muss man auch wirklich sagen, ein phänomenal cooles Team. Also sind wirklich sehr, sehr tolle Leute, die es natürlich vorsortieren, durchchecken, dann hast du natürlich ein paar Gespräche, dann hast du so ein paar Vortests, da gibt es dann auch die Ruth Kramer, die kann ich sehr empfehlen, also ist auch so eine, die ist im Startup-Bereich schon auch ein bisschen bekannter, die berät die dann natürlich auch, also sobald es realistischer wird, dass du dabei bist, machst du eben genau mit der die Gespräche, wie viel würdet ihr denn verlangen und die checkt es mal so gegen, dass du eben nicht, also wir sind ja mit einer extrem hohen Bewertung rein, nicht weil wir gedacht haben, ha, super, 16 ist so eine schöne Zahl und 16 Millionen, wir wollen doch alle Millionäre werden, juhu, so nicht, sondern das hat natürlich schon seine Basis und das ist natürlich auch ein hoher Poker gewesen für uns überhaupt mit der Bewertung reinzugehen, aber das besprichst du dann sozusagen mit dem ganzen Team vor. Dann gibt es natürlich so ein paar Vor-Mini-Auswahlen, das heißt, du machst dann mal so ein kleines Vorstellungsvideo noch und so lernt man sich über ein paar Monate kennen, bis dann irgendwie so irgendwann der Punkt kommt, dass man sagt, okay, bumm, ihr seid schon mal weiter. Schon mal weiter heißt, ihr seid in der Auswahl, dass wir euch in der Staffel haben können. Dann kommt es darauf, dann der nächste Step ist dann halt der Auftritt vor Ort. Sony, also die Firma hinter Höhle der Löwen, hält sich das natürlich sehr offen, weil prinzipiell bis zur Ausstrahlung alles immer nicht safe ist, weil du weißt, es ist in Medienwelt, da geht es dann wirklich darum, hey, das eine ist vielleicht besser als das andere, dann wird das eine nochmal rausgeschnitten oder das andere dauert länger, dann wird es halt einer weniger. Und da machst du eben deinen Studiotag, da fährst du eben hin, baust dein Ding auf, wie bei uns, und dann filmst du das relativ lange. Also ich glaube, wir waren da locker 45 Minuten drin oder so, und vielleicht sogar auch ein bisschen länger, und unterhältst dich eigentlich nur mit denen. Das wirklich Schöne fand ich, also die sind wirklich alle nicht gebrieft, das heißt, die Löwen wissen nicht, was sie da erwartet. Du kommst da wirklich rein und musst es denen von Grund auf erklären. Dann gibt es natürlich ein paar Einspieler. In dem Fall bei uns gab es dann auch so eine Home-Story. Das heißt, die kommen zu dir vorbei, zeigen dann eben, das ist dieser kleine Einspieler am Anfang, wo wir sind, was wir machen, erklären mal so ein bisschen. Und danach wird es natürlich geschnitten. Und selbst dann weißt du noch nicht, ob du ausgestrahlt wirst. Also weißt eigentlich erst so eine Woche davor, melden die sich dann und sagen, okay, passt, boom, ihr geht on air. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du während der Aufnahme immer, also man muss schon smart sein, weil natürlich du weißt nie, wie es geschnitten wird. Also es gab da auch ein paar Situationen, wo wir natürlich noch ein bisschen, sagen wir nicht, aneinander geraten sind, aber wo es halt schon, also das kam jetzt im finalen Schnitt nicht, wo dann schon so ein paar Fragen kommen, die schon so ein bisschen so andere Sachen unterstellen. Wenn du da einmal dumm antwortest, gibst du natürlich dem Cutter auch immer das an die Hand. Also selbst meine ganzen Kommentare, das ist komplett durchgemischt von Anfang bis Ende. Also ich habe kein einziger Dialog ist so abgelaufen. Also inhaltlich schon. Aber wenn ich dann nicke und der irgendwie sagt so, ey, wir sehen euch hier nicht und das ist die Bewertung. Danach habe ich gelächelt und gesagt, okay, verstehen wir voll und ganz, alles gut, dann hat es nicht sein sollen und ich wünsche euch alles Gute. Im finalen Schnitt guckst du da einmal traurig oder wie als hättest du was nicht verstanden. Das war aber ganz am Anfang ein komplett anderes Gespräch. Aber
okay, verstehe.
It is Storytelling. Also, und das ist auch deren Recht und das ist ja auch, warum das ja auch Spaß macht. Also es ist, ich finde das Format lustigerweise, nachdem ich da war, cooler oder lustiger und interessanter als davor. Aber man muss natürlich immer einen gewissen inhaltlichen Abstand dazu haben, dass man, das ist wie Reality-TV, da ist auch nicht alles real.
Verstanden. Also das ist auch mega, ich sag mega Content, fast du jetzt wieder, wenn wir über das Thema Growth Hacking sprechen, mega verwerten kannst, ne? Also wenn du entsprechend, ich sag mal, TikTok haben wir jetzt abgehandelt, aber es gibt ja viele andere soziale Plattformen. Eine andere Plattform ist zum Beispiel vielleicht Reddit, schauen sich viele einfach nicht an. Da kannst du so Social Proof einfach unnormal gut benutzen. Ne? Also vor allem auf Reddit werden oft auch diese ganzen GIFs und diese ganzen witzigen Bilder und so weiter, es wird sehr, sehr gerne geshared. Und dort kannst du zum Beispiel auch einfach so ein kurzes Video von euch, ne, mit ich sag mit so einem Header, wo du jetzt gerade gesagt hast, viele wissen gar nicht, wo man es kaufen kann, ne? Einfach ganz einfach mit so einer CTA da reinpacken, hier get it on Limpio, und dann kannst du den Post ranken zum Beispiel, ne, in gewissen Foren, und dann bist du halt ganz oben, und es sind halt dann, je nachdem, was für ein Forum es ist, tausende von Leuten. Ne? Das ist auch mega spannend. Sehr coole Geschichte. Ja, sehr cool. Ich glaube, wir haben heute richtig viel gelernt. Also wir haben gelernt praktisch, was für Auswirkungen tatsächlich so eine mediale Präsenz im Fernsehen haben kann auf das Unternehmen. Wir haben gelernt, dass nicht alles stimmt, was im Fernsehen vor allem oder wie es praktisch dann letztlich zusammengeschnitten wird. Ne? Aber das mega Interessante finde ich auch halt diese Kickstarter-Kampagne, ne? Dieses Learning, weil ich glaube, echt viele laufen halt dieses Prozedere durch, wo sie sich erstmal Kopfschmerzen machen, dass das alles perfekt sein muss, aber dass man so eine Kickstarter-Kampagne auch relativ schnell erstmal abhandeln kann, um einfach erstmal Proof zu bekommen, dass das Produkt einfach sitzt und dass da auch eine Nachfrage für besteht. Und TikTok. Also TikTok, da bin ich echt gespannt. Da will ich echt gerne so in ein paar Monaten nochmal mit dir sprechen und dann vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen, wirklich, was für Strategien es da gibt. Weil ich glaube, das ist noch so ein bisschen, ich sag mal, jungfräulich, wenn man das so sagen darf, hier in Deutschland. Da gibt es, glaube ich, noch nicht so viel, was das angeht. Da habe ich aber auch schon ein paar spannende Automationen gesehen, die man da so machen kann auf der Plattform.
Genau, und das Lustige ist ja, also es ist ja, wir haben uns ja am Anfang sogar auch irgendwie zwischendurch mal beraten lassen. Wir haben gemerkt, hey du, TikTok läuft super, und sind dann auch teilweise sogar an Agenturen gegangen und haben gemerkt, und das ist wirklich, ich will da niemandem jetzt über die Füße fahren, dass teilweise die Agenturen, die sagen, wir machen für euch TikTok, weitaus weniger Info oder Gefühl oder Knowledge über diese Plattform haben, als wir, die sie benutzen. Und das ist eben das, was ich auch so interessant finde. Wir leben ja in einer Zeit, wo Dinge immer schneller, komplexer und besser werden und die immer weniger zu durchdringen sind. Jetzt gibt es Agenturen, die sagen, wir erklären euch, wie TikTok funktioniert. Jetzt ist aber TikTok so ein, also ich finde es brutal geil, aber nennen wir es mal so ein vielköpfiges Biest, dass du das gar nicht so gut kannst. Also es können die komischsten Sachen ankommen. Du brauchst unglaublich viel Gespür, Verständnis und kulturelles Einfühlvermögen, um überhaupt zu verstehen, warum die Dinge da viral gehen und warum andere nicht. Und das finde ich eben das Spannende, dass man da wirklich, wenn du aus dem Setup kommst und sagst, also wir haben jetzt schon immer Facebook und Instagram Werbung gemacht und wir sind da super gut und alle unsere Kunden klatschen immer, dass wir die Budgets so toll verwalten, wir machen jetzt auch TikTok, dass es da wirklich manchmal, dass du die Leute kannst du fast vom Platz schicken und sagen, nee, die Grundannahme von dir ist schon, geh bitte. Und das finde ich das Spannende. Du hast riesen Brands, wirklich weltweit die größten, die, wo du ganz schnell merken kannst, sitzt da jemand dahinter, der hat das kapiert oder nicht? Und das finde ich das wirklich, weil ich glaube, du hast selten so einen schnellen Fall wie bei TikTok. Also wenn du einmal ein bisschen zu kommerziell oder zu alt oder zu, da bist du so schnell weg. Und das veranlasst uns natürlich dazu, komplett neu zu denken und sich wirklich tief einzufühlen. Und das finde ich immer am spannendsten.
Ja, also voll. Also das ist, glaube ich, auch wahr für wirklich jede Plattform. Jede Plattform funktioniert anders. Und nur weil man jetzt Facebook kann, heißt es nicht, dass du Instagram kannst. Das finden wir jedes Mal. Also durch diese Experimente, was ich vorhin angesprochen habe, fliegst du halt eigentlich relativ schnell auf die Nase, um einfach zu lernen, was funktioniert und was funktioniert halt nicht, ne? Und wenn dir da einer daherkommt von Anfang an halt, der, ja, was vom Pferd erzählt, hey, das funktioniert auch genau so und wir können das für dich machen, dann musst du eigentlich einfach nur danach fragen, viele Experimente, die schon da gefahren haben, an der Zahl der Experimente und was für Experimente sie tatsächlich gemacht haben, kannst du eigentlich schon gut ableiten, inwiefern sie eine Expertise aufgebaut haben oder nicht,
ne? Genau. Ja, und auch das, also einfach dieses, also das war ja auch das, um nochmal das Beispiel mit René Porbonus zu bringen. Der Typ ist Integer hoch 25, der ist wirklich, der hat eine Marke, das ist phänomenal. Allein, dass er sich traut, ich meine, wir kennen uns, zu sagen, Markus, mach mal. Ohne dieses, ich springe jetzt mal ins kalte Wasser und ich probiere es einfach mal und vielleicht fliege ich voll auf die Schnauze und morgen sagen die mir, ich soll tanzen, sag mal, haben die einen an der Hacke? das ist halt immer der Anfang dieses Prozesses. Du musst es ausprobieren und das erste Mal musst du einfach davon ausgehen, es wird vielleicht wehtun und du musst die ersten 2000 Euro in die Hand nehmen und vielleicht schreib die einfach gleich ab. Versprich dir mal gar nichts, verbrenne innerlich vor deinem inneren Auge und das musst du leider ein paar Mal machen, damit du überhaupt rausfindest, wie es funktioniert.
Voll, voll. Also das stimmt absolut. Das waren auch gute letzte Worte, glaube ich, so für heute. Ich freue mich, wie gesagt, auf unsere nächste Episode, hoffentlich in der Zukunft, wo wir dann mehr Updates bekommen, wie ihr euch weiterentwickelt habt. Wir haben es immer so, dass die Gäste das letzte Wort haben. Und du kannst gerne einfach teilen, was vielleicht in der nächsten Zeit ansteht oder was auch immer du sagen möchtest. Du hast auf jeden Fall das letzte Wort. Ich freue mich, ich hoffe, dass jeder Zuhörer viel Mehrwert hier in dieser Episode bekommen hat. Wenn ihr euch mit Markus vernetzen wollt, einfach über LinkedIn, schaut euch auf jeden Fall das Produkt an. Ich glaube auch für den einen oder anderen Unternehmer kann das ziemlich viel bringen, einfach, dass die Mitarbeiter ein bisschen glücklicher sind im Unternehmen, sich auch mal irgendwie sportlich betätigen oder einfach für privat, für zu Hause. Ne? Ich glaube, wir kommen alle nicht so viel vom Schreibtisch oder jedenfalls nicht so viel, wie wir sollten. Ne? Deswegen hat mich riesig gefreut, dass du heute hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Tipps geteilt hast. Und ja, danke an die Zuhörer für eure Zeit. Ich bin raus. Ciao.
Ja, super. Hat auch mega Spaß gemacht und es ist immer wieder schön, da auch mal, weil jedes Interview oder jede Konversation darüber hilft natürlich auch zu reflektieren. Abschließende Worte. Ich bin immer ein großer Fan von, also wir wollen Value kreieren und deswegen meine größten Learnings dieser ganzen Sache sind wirklich, gerade in der Zeit, wo natürlich alle immer auf, hey cool, ich kaufe Produkte auf Alibaba und verkaufe sie über Amazon und mach damit und flipp das und tralala. Ich glaube, wenn sich Leute wirklich darauf fokussieren, extrem gute Produkte mit echten Mehrwert zu bieten, dann ist das schon mal 80% deiner gesamten, ob das jetzt eine Growth Hacking oder eine Growth Strategie ist, weil wir einfach, der Mensch hat ein No-Bullshit-Radar und je klarer wir wirklich was Gutes erarbeiten, desto einfacher ist es dann auch, diese Sachen in großer Menge in die Welt zu bekommen. Von daher, ich bin immer ein Freund, wenn man an der DNA arbeitet und von da aus alles runter dekliniert. Wie arg man dann hacken muss oder auch nicht, darf sich jeder selber entscheiden. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, das dann zu tun. Go get it.